Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
Und hiermit an dieser Stelle ein herzliches Willkommen zu unserem Börsen- und Wirtschaftspodcast. Heute auch mal wieder mit mir und mit meinem Papa. Die letzten Wochen waren ja ein bisschen anders als sonst. Papa hat entweder alleine hier berichtet oder wir hatten den Kollegen Jens Bernicker mit dabei. Aber heute dürft ihr mit mir wieder vorlieb nehmen. Und zu Beginn haben wir gleich eine Ankündigung für euch. Und zwar ist unsere neue Webseite future-money.de endlich online gegangen. Und was ihr da so finden könnt und warum es sich lohnt, da einmal vorbeizuschauen, das erklärt euch Papa jetzt einmal.
Ja, vielen Dank. Also wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, wie das immer so üblich ist, ne? Also die letzten Monate haben wir mit einer Agentur zusammengearbeitet, haben eine neue Webseite aufgesetzt, die jetzt ganz speziell auf unseren Börsenbrief Future Money ausgerichtet ist. Was heißt das konkret? Wir hatten uns ja damals schon für ein Zwei-Säulen-Modell entschieden, dass ihr einerseits natürlich den Börsenbrief lesen könnt, der allerdings so eher so die strategische Grundlinie vorgibt. Und wir dachten uns, okay, wir sind ja in einer digitalen Realität, also schaffen wir auch ein Umfeld für unsere Abonnenten, wo sie börsentäglich bzw. wöchentlich immer wieder zusätzliche Informationen zu unseren Werten aus dem Börsenbrief bekommen können. Aber natürlich nicht nur das, sondern auch rund um das Geschehen an der Börse insgesamt. Also da findet ihr neben den speziellen Werten aus dem Börsenbrief natürlich auch Einschätzungen und Kommentierungen zu Werten, die wir jetzt so direkt im Börsenbrief nicht anfassen. Nehmen wir mal eine Bayer oder Ähnliches, also ein bisschen mehr Standard. Und natürlich könnt ihr dann als Abonnent im explizit oder beziehungsweise exklusiven Abonnementbereich nicht nur die aktuelle Ausgabe lesen und die entsprechenden für euch speziell formulierten Meldungen und Einschätzungen, sondern habt natürlich auch Zugriff einerseits auf unsere Dispositionslisten bzw. Musterdepots und vor allen Dingen natürlich auch auf das gesamte Archiv, denn es ist natürlich sicherlich immer wieder interessant, mal nachzulesen, über welche Werte wir denn schreiben. Und man hat ja zu einem bestimmten Namen auch nicht immer gleich parat, was machen die denn? Also da habt ihr dann die Möglichkeit, entsprechend nochmal euch das anzuschauen. Ja, ich glaube, wir haben da ein ganz gutes Paket jetzt erstmal geschnürt, aber ich kann es jetzt schon ankündigen, damit stoppen wir natürlich nicht, sondern wir werden in den nächsten Monaten immer wieder sukzessive da neue Gadgets mit dazufügen, also zum Beispiel Unternehmensprofile etc. Und ja, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr den Börsenbrief noch nicht kennt, wir haben jetzt auch eine entsprechende Anbindung. Das heißt, ihr könnt einfach ganz unkompliziert euch für 4 Wochen lang 4 Ausgaben inklusive dem Zugang zum Abo-Bereich ein kostenloses und unverbindliches Probeabo sichern. Das so mal zusammengefasst.
Genau, den Link zur Webseite future-money.de packe ich euch natürlich in die Folgenbeschreibung rein. Und eins, Papa, da muss ich dich noch korrigieren. Standard ist auf dieser Webseite natürlich gar nichts. Was Papa aber sicherlich damit meint, ist, dass es andere Werte gibt als die Werte aus dem Future Money, heißt also die ganz normalen Werte, die man auch so halt hört, ne? Wie ja, zum Beispiel DAX, Bayer.
Genau, DAX, DAO, S&P 500 etc.
Genau, pp. Alles, was das Geschehen so hergibt. Ja, schaut auf jeden Fall einmal vorbei und überzeugt euch selbst davon. Dann schlage ich vor, dass wir auch in die Folge starten. Reden wir als allererstes über die aktuelle Situation am Markt. Dort herrscht ja mal wieder Panik. In Russland wütet weiterhin der Krieg. Nein, das ist falsch. In der Ukraine wütet weiterhin der Krieg. Aber die Kurse fallen immer weiter. Scheint so, als wäre hier noch gar nichts eingepreist. Viele nehmen das Thema Crash wieder in den Mund mittlerweile. Was drückt denn die Kurse jetzt so nach unten? Ich meine, es gibt jetzt ja nicht wirklich was Neues. Es läuft weiterhin so katastrophal, wie es eigentlich immer gelaufen ist in den letzten Wochen.
Ja, also man muss wirklich schon so sehen, dass alles, was wir jetzt oder mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen müssen, ist nichts Neues. Da hast du schon vollkommen recht gehabt. Um mal jetzt so den Spannungsbogen zu schlagen. Wir haben natürlich den Ukraine-Krieg. Allerdings, wenn man mal guckt, so in den Diskussionen, ist das eher so ein Problem für Europa, für den europäischen Markt. Für den europäischen Markt wie auch für Amerika ist ein gemeinsames Problem oder ein gemeinsamer Diskussionsstoff natürlich die Zinswende. Die Fed hat ja vor kurzem, wie erwartet, einen weiteren Zinsschritt gemacht, um gleich 50 Basispunkte. Rund um diesen Termin war die Nervosität im Markt ja geradezu mit Händen zu fassen, vor allen Dingen, weil man fürchtete, dass die Fed im Zuge dieser weiteren Zinserhöhung vielleicht ankündigen könnte, dass der nächste Schritt noch mal stärker ausfallen könnte, also 75 Basispunkte. Das wurde letzten Endes von der Fed erstmal ausgeschlossen, aber wir haben immer noch die Problematik, dass wir natürlich eine extrem hohe Inflationsrate ausweisen, sowohl in Amerika als auch in Europa, dass wir insbesondere in Amerika einen extrem engen Arbeitsmarkt haben. Extrem eng heißt letzten Endes, es können ganz, ganz viele Stellen nicht besetzt werden, was dann dafür sorgt, dass wir die sogenannten Zweitrundeneffekte hier langsam bekommen. Also Zweitrundeneffekte heißt, dass die Unternehmen immer höhere Löhne zahlen müssen, um überhaupt jemanden anzustellen. Und das treibt natürlich auch wieder die Inflationsrate. Natürlich die ganze Problematik Energie. Wir haben insgesamt am Weltmarkt immer noch sehr hohe Energiekosten für Gas, für Öl, auch für andere Energieträger. Ich hatte jetzt gerade mich ein bisschen mit Kernenergie wieder beschäftigt. Also der Uranpreis ist auch schon seit letztem Jahr und diesem Jahr nochmal ein Stückchen deutlicher gestiegen, weil man natürlich denkt, okay, Kernenergie wird halt als Substitut eben insbesondere für fossile Brennstoffe stärker noch nachgefragt werden. Was haben wir noch? Wir haben natürlich in Amerika ein bisschen die Verunsicherung, wie wird es jetzt im Herbst werden? Da stehen ja die Midterms auf dem Programm, also sprich die Zwischenwahlen für Repräsentantenhaus und für den Senat. Und da fürchten natürlich viele, dass die Demokraten ihre Mehrheiten verlieren und dass es dann für Präsident Biden deutlich schwerer werden wird, hier zu regieren. Vielleicht sogar ein gewisser Stillstand passiert. Das sind alles so, das ist im Prinzip alles Themen, die sich in so ein sehr undurchsichtiges Dickicht eigentlich jetzt verdichten und sozusagen als Sahnehäubchen, wenn man das so nennen will, kommt natürlich immer noch die Bewertungsfrage drauf. Wir hatten ja den Beginn der laufenden Korrektur, hatten wir ja immer wieder gesagt, gerade bei den Technologiewerten, da wird jetzt Luft abgelassen. Wir haben es mit einer Bewertungskorrektur zu tun. Das ist eigentlich auch so gewesen. Und wir haben bei vielen Technologiewerten auch inzwischen schon Niveaus in der Bewertung erreicht, die ich jetzt persönlich als relativ moderat bis sogar teilweise sogar schon günstig bezeichnen würde. Aber wir haben halt auch noch viele Werte, bei denen das halt nicht so ist. Und das sorgt natürlich bei jeglichem Anfall von Sorge, Angst, Panik immer dazu oder immer dafür, dass eben die Kurse noch ein Stückchen weiter rutschen. Also insgesamt eine Gemengelage, die sehr, sehr kritisch ist und passend natürlich zum Monat Mai. Du weißt das ja selber, ne? Man sagt ja immer so schön, sell in May and go away. Mhm. Und wir haben leider Gottes wieder ein Jahr, wo das offensichtlich sehr stark zum Tragen kommt.
Ja, das wäre auch tatsächlich meine nächste Frage. Was mache ich denn als Anleger, der jetzt noch ein paar Aktien im Körbchen hat, irgendwie verpasst hat, den Absprung zu nehmen? Einem wird ja so ein bisschen schlecht, wenn man die Kurse sieht. Sollte man denn jetzt noch rausgehen, drin bleiben? Was ist da so deine Strategie? Was sollte man jetzt tun?
Ja, also ganz grundsätzlich muss ich sagen, erstens, man erwischt nie das Optimum für den Ausstieg. Zweitens, ich glaube schon, dass wir näher am Tief sind, als dass wir jetzt nun im Gesamtmarkt betrachtet jetzt noch einen richtig großen Rutsch finden. Also du hattest jetzt ja vorhin schon angesprochen, von wegen Stichwort Crash. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten, jetzt steht ja der Sommer vor der Tür, so eine Schaukelbörse bekommen, dass wir unter anderem auch sowas wie eine Bärenmarkt-Rallye erleben könnten. Bärenmarkt-Rallye heißt ja letzten Endes, dass der Gesamttrend weiterhin nach unten geht, aber es gibt halt so zwischenzeitliche technische Korrekturen nach oben, durchaus auch mit signifikanten Kursgewinnen. Und in solch einer Situation würde ich dann sicherlich dazu raten, wenn man entsprechende Gewinne hat, diese dann auch entsprechend zu realisieren. Also über den Sommer wird es letzten Endes keine wirkliche Trendaussage geben können. Und speziell natürlich für die europäischen Märkte wird es auch so lange keine Trendaussage geben können, wie der Ukraine-Krieg stattfindet. Wenn es hier auf eine Verhandlungslösung, worauf natürlich wir alle hoffen, geben wird oder sich herauskristallisiert, dass es so etwas geben könnte, dann sprechen wir wieder von einer ganz anderen Situation. Aber die ist halt immer noch nicht vorhanden. Und deswegen sage ich, okay, wer jetzt noch drin ist, muss es halt erstmal aussitzen. Wenn es Zwischenerholungen gibt, also diese Bärenmarkt-Rallye, die ich da gesagt habe, sollte man dann entsprechende Gewinne mitnehmen, sich Liquidität schaffen, damit man insbesondere mit Blick auf den Herbst dann wieder handlungsfähig wird. Denn das ist letzten Endes auch unsere Kernaussage, zum Beispiel auch im Börsenbrief, dass wir natürlich darauf setzen, dass es im Herbst grundsätzlich wieder wesentlich freundlicher vonstatten gehen wird.
In diesem Zusammenhang fällt auch immer wieder das Stichwort Leerverkäufe bzw. Short-Spekulationen. Kannst du hier einmal erklären, was man darunter versteht und ob es sich jetzt noch lohnt, sowas zu machen?
Ja, also bei Leerverkäufen bzw. Short-Spekulationen setzt man ja darauf, dass die Kurse weiter fallen. Im Normalfall ist es so, bei Leerverkäufen, um das mal ganz kurz zu skizzieren, da leiht man sich halt eine Aktie zum Kurs XY, hofft darauf, dass der Kurs fällt, kauft sie dann zu dem niedrigen Kurs zurück, gibt sie dann an den Verleiher wieder zurück und kann sich den Zwischengewinn quasi einstreichen. Bei Short-Spekulation, das ist letzten Endes synonym dafür. Aber es gibt natürlich heutzutage ganz, ganz viele Instrumente, Derivate, Optionsscheine, auch Short-Zertifikate, mit denen man entsprechend auf fallende Kurse bei Aktien oder bei Indizes setzen kann. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage, lohnt es sich jetzt noch, sich damit zu beschäftigen? Ich würde ganz grundsätzlich sagen, aus meiner Erwartung, dass wir relativ nah am Tief sein könnten, wäre es vielleicht jetzt nicht wirklich mehr sinnvoll. Aber Short-Spekulationen sind halt nicht nur Spekulationen, sondern man kann sie halt relativ gut auch zur Absicherung des Depots einsetzen. Also nehmen wir mal an, du hast ein Depot XY mit allen möglichen Werten drin, die halt relativ ähnlich wie zum Beispiel einem Index, nehmen wir mal DAX oder MDAX oder S&P 500 laufen. Und du sagst, okay, ich bin mir jetzt unsicher, wie schnell die sich erholen können, ob die sich überhaupt erholen können. Und da kann man zum Beispiel einen sehr guten Short-Zertifikat einsetzen, dass man sagt, okay, ich sichere meine Position damit ab. Und das würde dann so funktionieren, ich kaufe ein Short-Zertifikat und wenn der Markt tatsächlich fällt, dann gewinnt dieses Zertifikat natürlich und kompensiert damit quasi die auftretenden Verluste in meinem Gesamtdepot, zumindest zu einem gewissen Teil. Das ist natürlich schon ein bisschen was mehr für fortgeschrittene Anleger, weil man natürlich immer Gefahr läuft bei solchen Sachen, dass man auch einen Totalverlust erleiden kann, wenn der Markt gegen einen läuft. Also da sollte man sich wirklich ganz grundlegend vorab informieren. Aber es ist natürlich eine durchaus legitime Angelegenheit, wenn man jetzt nicht komplett rausgehen will, zum Beispiel aus dem Markt, dass man sagt, okay, über diesen Weg sichere ich mich dann halt gegen fallende Kurse zumindest in einem gewissen Maße ab. Wobei ich jetzt immer sage, auf Einzelaktien würde ich sowas nicht anwenden, weil wir haben es auch gesehen in den letzten Monaten, da ist so eine hohe Volatilität drin, da kannst dich wirklich von einem Tag auf den anderen rausschmeißen. Du hast einen Totalverlust, weil wenn mal irgendeine kurzfristige Aktion gestartet wurde, wo die Aktie dann vielleicht 10% hochploppt und der Schein wird dann ausgestoppt. Also wenn man sowas macht, dann hauptsächlich nur oder eigentlich nur auf Indizes, um das Gesamtdepot halt abzusichern. Aber wie gesagt, die ganzen Internetseiten und auch es gibt genügend Fachbücher, man sollte sich vorher wirklich da informieren.
Du hattest bereits die amerikanische Notenbank, die FED, erwähnt. Die ist ja in den letzten Monaten fleißig dabei, immer Zinsanpassungen bzw. Zinserhöhungen zu kommunizieren und zu beschließen. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen zu uns nach Europa. Die EZB, die hat ja da bislang einen ganz anderen Kurs gefahren, bleibt bei ihrer 0% Zinspolitik. Mittlerweile allerdings lässt sie so ein bisschen durchblicken, dass sie wohl möglicherweise vielleicht eventuell dieses Jahr auch eine Zinsanpassung vornehmen könnte. Was ist denn da der aktuelle Stand?
Ja, ich hatte vor ein paar Wochen in einem anderen Zusammenhang geschrieben, dass das, was die EZB macht, eigentlich fast schon an Arbeitsverweigerung grenzt. Denn obwohl die Inflationsraten so exorbitant gestiegen sind, hat man ja immer noch gesagt, ja, wir machen nichts an den Zinsen, wir führen zwar das Anleihenkaufprogramm zurück, aber Zinserhöhung frühestens im nächsten Jahr. Das hat sich inzwischen komplett gewendet, was natürlich auch nachvollziehbar ist, denn auch die EZB schwebt nicht im luftleeren Raum und muss natürlich auf solche Inflationstendenzen irgendwann auch reagieren. Und jetzt haben wir es mehr oder weniger schwarz auf weiß. Die EZB-Präsidentin Lagarde, Christine Lagarde, hatte jetzt dieser Tage erklärt, dass es eine erste Zinserhöhung dann gäbe, wenn man mit der Reduzierung der bisherigen Anleihenkäufe, wenn man die abgeschlossen hätte. So, klingt also sehr kryptisch.
Wann wird das sein?
Anfang des dritten Quartals, also setzt der Markt darauf, wir kriegen im Juli die erste Zinserhöhung. Wird wahrscheinlich so ganz üblich im Bereich 25 Basispunkte ausfallen. Die Spekulationen gehen jetzt dahin, dass es noch ein bis zwei weitere Zinserhöhungen in der Eurozone jetzt in diesem Jahr geben wird. Wobei man wirklich unterscheiden muss, die FED geht ja sehr aggressiv vor. Also auch wenn der Markt da, glaube ich, in seinen Erwartungen ein bisschen überschießt. Also es werden ja schon erwartet, dass wir bis 2023 dann irgendwo bei 3,25% im Basiszins in Amerika liegen. Momentan sind wir zwischen 25 bis 100 Basispunkte, also 0,25 bis 1%. Man geht ja davon aus, dass die FED noch ein oder zweimal über 50 Basispunkte erhöhen wird, aber dann halt wieder kleinere Schritte machen wird. Bei der EZB, die wird sich noch vorsichtiger rantasten. Aber sie wird nicht umhin kommen, das halt jetzt zu tun. Sie ist, wie man immer so schön sagt, wenn man sich so auf die Notenbanken fokussiert, sie ist behind the curve, also sie ist hinter der Kurve, hinter der Realität hinkt sie so hinterher. Das hat sie auch schon damals gemacht nach der Finanzkrise. Sie war ja mit einer der letzten, die dann sozusagen versucht hat, wieder zu normalisieren. Und dann ist sie von der Euro-Krise überrollt worden, dann ist sie von der Corona-Krise überrollt worden. Also da war nie der Mut da, einfach mal so 1,5 Jahre mal so richtig durchzuziehen und wieder sich Spielraum zu erarbeiten. Das macht die FED nach meiner Ansicht deutlich besser bisher, auch wenn die Historie, sage ich mal, gegen die FED spricht, denn ich glaube, in 11 von 13 Fällen sorgten Zinswenden für eine Rezession. Die kann man diesmal jetzt auch nicht ausschließen. Aber es ist natürlich wichtig für die ganz normale Geldpolitik, dass die Notenbanken eben Spielraum haben. Und gerade die EZB könnte auf absehbare Zeit noch vor weiteren und zwar sehr starken Herausforderungen stehen.
Besteht denn dann an der Stelle nicht die Gefahr, dass wir, wenn es so weitergeht, wieder in eine europäische Schuldenkrise reinrennen?
Ja, das ist genau so eine Herausforderung, die ich jetzt gerade oder im Sinn hatte. Denn natürlich ist es so, wenn die EZB die Zinsen jetzt versucht, nach oben zu schleusen, dann heißt das, dass die Refinanzierungszinsen oder Renditen halt für alle teilnehmenden Euro-Staaten natürlich auch nach oben gehen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass insbesondere bei den, ich sag mal so, Wackelkandidaten wie Griechenland, wie Portugal, wie Spanien, wie Italien schon seit einigen Monaten die Renditen erstmal kräftig angezogen haben für deren Staatsanleihen. Andererseits auch die Spreads, also sozusagen die Zinsdifferenz zum europäischen oder zum Euro-Durchschnitt wirklich kräftig zugenommen haben. Mhm. Das ist an sich erstmal eine Entwicklung, die kann man so, ja, ich sag mal so, hinnehmen. Das Problem allerdings ist, bei den meisten stehen ja relativ schwache Volkswirtschaften dahinter. Und das sieht natürlich auch der Markt. Und das kann in solchen Situationen dann sehr schnell wieder dazu kommen, wie wir es ja letzten Endes auch in der Euro-Krise hatten, dass der Markt das Vertrauen verliert, dass die Länder sich halt nur noch zu deutlich höheren Zinsen refinanzieren können, dass die EZB oder wer auch immer wieder erneut irgendwelche Rettungsschirme oder Kredittöpfe aufmachen müssen, um den entsprechend beizuspringen, um deren Anleihen wieder zu kaufen. Und es ist halt so, die EZB ist halt inzwischen ein sehr politisch dominiertes Instrument der Geldpolitik. Das heißt also, sie wird es am Ende sicherlich dann auch machen. Sie wird alles dafür tun, um entsprechend die Mitgliedsländer zu stützen. Aber was das dann unterm Strich dann wieder für Geld kostet, und wer soll es bezahlen? Also, und natürlich werden die Märkte dann in so einer Situation, ja, ich sag mal so, zumindest das Vertrauen oder die Leistungsfähigkeit hinterfragen. So, also, ich weiß nicht, ob es eine Neuauflage der Schuldenkrise so in diesem Umfang, was wir schon mal gehabt haben, geben wird. Aber die Zutaten dafür wären zumindest vorhanden.
Hm. Lass uns noch mal ganz kurz nach Amerika gucken, und zwar zur Fed. Du meintest ja vorhin, dass die nächste Erhöhung um 0,75 oder um 75 Basispunkte angekündigt haben. Jetzt hast du auch schon in den Raum
Nein, es wurde erwartet, dass sie
es wird erwartet,
ankündigen.
Dass sie aber, das vermutlich sie ankündigen. Okay, aber auf jeden Fall haben sie ja schon ein paar Mal jetzt die Basispunkte erhöht und den Zinssatz. Und wohin kann das noch führen? Also ich weiß noch, damals vor 15 Jahren oder wann gab es eben Zinsen von, sag ich mal, bis zu 10% oder sowas. Mhm. Bis wohin werden jetzt die Zinsen erhöht in Amerika? Wo ist denn auch mal Schluss dann?
Ja, also ich glaube schon, dass wir jetzt nicht mit 10% oder so rechnen müssen. Das wäre schon extrem überraschend. Ich glaube schon, dass wir dann eher so im Bereich von 3% liegen werden. Es gibt zwei Schlüsselfaktoren bei der ganzen Angelegenheit. Einerseits der Arbeitsmarkt, wie er darauf reagiert, und andererseits die Inflation. Das sind letzten Endes die beiden Benchmarks, an der sich die Fed traditionell orientiert. Momentan hat die Inflation so ein bisschen Vorrang, aber am Ende wird auch der Arbeitsmarkt wieder deutlich stärker in den Fokus rücken. Und ich glaube, wenn wir jetzt es hinbekommen, dass die Zweitrundeneffekte relativ moderat bleiben, dass vor allen Dingen auch die Rohstoff- oder die Inflation der Rohstoffpreise gebremst wird, dass wir vielleicht hier ein paar Basiseffekte wieder rausbekommen und wir uns dann tendenziell mit der Inflationsrate wieder, ich sag mal so, in den Bereich 5-4% bewegen, so als erster Schritt. Dann glaube ich, dass die Fed ja ein bisschen moderater an die ganze Sache rangeht. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt Monat für Monat um 50 Basispunkte erhöhen wird. Sie wird das sicherlich 1-2 Monate lang noch machen, um einfach mal so einen gewissen Vorlauf zu bekommen. Und dann werden sie sich anschauen, okay, wie sieht's denn dann jetzt aus mit Kreditwachstum, mit generell Wirtschaftswachstum? Sie haben ja im Gegensatz zur EZB gehört ja zu den Kernkompetenzen der Fed auch das Wirtschaftswachstum in Amerika im Auge zu behalten. Und das heißt letzten Endes, wenn es hier rezessive Tendenzen gibt, wird man auch ganz schnell vielleicht wieder vom Gaspedal runtergehen. Also 3% halte ich für sehr wahrscheinlich, aber viel darüber hinaus eher nicht.
Wenn man das Ganze jetzt mal so ein bisschen nochmal zusammenfasst, also wir haben fallende Aktienkurse, es wird teilweise von einem Crash geredet, wir haben aber auch die Zinsen, die aktuell bei uns zumindest auf dem Nullpunkt sind, vielleicht angehoben werden, vielleicht gehen wir auch in eine europäische Schuldenkrise, summa summarum hört sich das alles irgendwie gar nicht so gut an, finde ich. Jetzt frage ich mich natürlich, ist es nicht sinnvoll, das Thema Aktien jetzt erstmal sein zu lassen? Also wenn man diesen Entschluss fasst, ich gehe raus, dass man gar nicht mehr in Aktien reingeht, vielleicht erstmal Cash behält, aber Alternative, wenn die EZB wirklich die Zinsen anhebt, ob man dann in Anleihen geht. Wäre das schlauer, wäre das sicherer, als auf seinem Aktiendepot sitzen zu bleiben, oder vielleicht macht es ja auch die Kombination von beiden?
Ja, also Zeiten wie diese zeigen eigentlich besonders deutlich, wie wichtig es ist, eine Vermögensstreuung für sein Depot durchzuführen. Das heißt ja, also der Fachbegriff ist ja Asset Allocation, also Vermögensstreuung. Da gehören natürlich die verschiedenen Arten von Assets rein. Also wir haben Aktien, wir haben Anleihen, wir haben Rohstoffe, wir haben Edelmetalle. Und mit all diesen Komponenten können Anleger, auch Kleinanleger, relativ gut spielen. Dass sie sagen, okay, ich habe halt im Anleihenbereich kann ich wunderbar zum Zeitpunkt meines Kaufs berechnen, wie viel ich da rauskriege. Gesetzt den Fall natürlich, dass der Emittent nicht pleite geht. Aktien bringen traditionell immer eine Überrendite, also sorgen sozusagen für den Drive. Gold, um jetzt mal die Rohstoff- bzw. Edelmetallseite herauszustellen, ist halt eine Absicherung gegen Inflation, um hier entsprechend, also Gold ist ja wertaufbewahrend. Und aus dieser Kombination heraus kann man relativ gut zu jeder Marktlage sich etwas stricken. Und natürlich hast du recht, aktuell würde ich den Anteil von Aktien etwas zurückfahren, weil man halt nicht genau weiß, okay, wie geht's da weiter, wo liegt wirklich der Boden, gibt's nochmal eine Rallye oder wann startet der ganze Markt generell wieder durch. Und das heißt, ein bisschen Liquidität parken, damit man handlungsfähig bleibt. Und der Rest, und da muss ich sagen, gibt es momentan halt sehr, sehr schöne Angebote im Anleihenbereich. Man muss sich das mal jetzt so vorstellen. Natürlich haben Anleihen in den letzten Wochen und Monaten extrem stark in den Kursen gelitten. Das ist aus der Zinswende heraus erklärbar, denn wenn du hast eine Anleihe, die jetzt schon vorhanden ist, die bietet halt eine gewisse Rendite XY. Wenn jetzt aber die Zinsen steigen, weiß der Markt natürlich, die nächste Anleihe, die rauskommt, die wird höher verzinst. Und deswegen verlieren die Anleihen, die schon draußen sind. Aber wir haben halt die schöne Gelegenheit, dass ganz viele Qualitätsanleihen, sogenannte Investmentgradanleihen, die in den vergangenen Monaten und Jahren vor dem Eindruck der Nullzinspolitik richtig überschießende Kurse hatten und mitunter sogar negative Renditen lieferten, inzwischen ganz stark verloren haben im Kurs. Sehr viele sind bei Pari, also das heißt bei 100% des Nennwertes rundherum oder vielleicht sogar darunter. Und das heißt letzten Endes, dass man da inzwischen auch bei wirklichen Klassikern Renditen zwischen 3-5% wiederfindet. Und das ist eigentlich in solchen unsicheren Zeiten wie den aktuellen eigentlich eine schöne Gelegenheit, um mal hier zu parken. Einziger Wermutstropfen bei der ganzen Angelegenheit, Anleihen, die auch für Privatanleger verfügbar sind, das sind dann meistens Mindestanlagesumme 1.000 Euro pro Anleihe, die sind halt relativ wenig vorhanden. Das liegt an der Prospekthaftpflicht. Da haben viele Emittenten in den vergangenen Jahren sind dazu übergegangen, eben hohe Stücklungen ab 100.000 Euro nur rauszubringen, was natürlich für ein kleines Depot nicht machbar ist, weil sie dann entsprechend keine Prospekte rausgeben mussten. Aber und das zur Beruhigung, es gibt immer noch ganz viele Anleihen, die halt auch in Tausenderstücklung zu erreichen sind. Ich hatte jetzt, was hatte ich jetzt zum Beispiel auf dem Tisch, eine K plus S oder eine Commerzbank, die halt hier in dieser Hinsicht zwar in den letzten Monaten deutlich verloren haben, weil sie auch ein bisschen längere Laufzeiten von 3, 4, 5 Jahren und darüber hinaus noch haben, aber entsprechend jetzt auch wieder ganz vernünftige Renditen anbieten. Also da sollte man wirklich ein bisschen mischen.
Okay, wenn wir diesen diesen Vermögensmix haben aus möglicherweise Gold, wie du sagtest, Anleihen und auch Aktien, wollen wir uns noch mal ein bisschen anschauen, wie die Aktien denn sich gestalten lassen. Und gibt es da vielleicht einen heißen Tipp aus dem Future Money, welche Werte man denn in der jetzigen Zeit noch nehmen kann?
Naja, also wir sind ja im Future Money, wir haben ja normalerweise immer diesen Ansatz, wir gucken uns verschiedene Sektoren an, die wir besonders interessant finden, haben dann so unsere Startformation und da müssen wir natürlich dann mit Marktgegebenheiten mitgehen. Wir hatten jetzt in den letzten 2, 3 Wochen uns ein bisschen drauf fokussiert, so Stockpicking zu machen. Dabei wird es auch in der neuen Ausgabe bleiben, dass wir uns halt so wirklich Spezialisten angucken, dass wir uns natürlich aber auch Werte angucken, die wir schon gekauft haben. Zum Beispiel Lithium-Thema bleibt natürlich weiterhin interessant. Stichwort Elektromobilität, da haben wir Albemarle. Wir haben auch das ganze Thema Entsorgung weiterhin, was wir für sehr perspektivreich halten. Da ist unsere Top-Empfehlung Waste Management. Und so arbeiten wir uns dann quasi durch alle Bereiche durch und picken uns da jetzt die Werte raus, wo wir sagen, okay, die haben jetzt in der aktuellen Korrektur aber auch schon ordentlich verloren und da haben wir jetzt wieder Niveaus, auch Bewertungsniveaus erreicht, wo es zumindest aussichtsreich ist, schon mal einen Fuß in die Tür zu stellen oder was natürlich auch dazu gehört, dass man sagt, okay, wir glauben, aus der Markttechnik heraus könnte es vielleicht noch mal da und dorthin gehen und dann versuchen wir halt über sogenannte Abstauber-Limits dort reinzukommen, also dass man einfach darauf spekuliert, okay, da geht's nochmal einen Tick runter und dann greift man halt auf einem bestimmten Niveau zu.
Mhm. Okay, das soll's für heute auch schon wieder gewesen sein. Wenn ihr aber die Aktien, die Papa und Jens da rausgesucht haben mit ihrem Stockpicking, nochmal euch näher ansehen möchtet, dann geht doch auf unsere neue Webseite future-money.de, schließt dort das kostenfreie Probeabo ab und dann überzeugt euch selbst von den Werten und vielleicht ist ja auch etwas für euch dabei, was euch durch diese schweren Zeiten doch noch ein bisschen begleiten kann. Vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut.
Tschüss.